Wenn ich mich frage, was laugt dich am meisten aus? Was nimmt dir Energie? Was ist es? Was führt dazu, dass du deine Batterien immer wieder aufladen musst? Ich glaube, es gibt eine ganze Liste von Antworten von euch, so, ich weiß auch nicht, sich Sorgen machen, vielleicht sogar nicht können schlafen wegen dem. Wachklicken, weiss ich was, all die Arbeiten, die man hat im Haushalt, Rechnungen, die bezahlt werden müssen, die Häufen von ungewaschenen Wäsche, die rumliegen, der Druck im Geschäft. Es wären ganz viele Sachen, denke ich, auf dieser Liste. Aber ich glaube, top Antwort wäre, was laugt dich am meisten aus? Ich glaube, ich wäre es Menschen. Schwierige, anspruchsvolle, fordernde Momente in Beziehungen. Ich glaube, das ist das, was die meisten Leute am meisten auslaugt. Das können sogar Leute sein, die man eigentlich gerne hat. Ich weiß nicht, wie viele, die Kinder haben, sind damit froh, wenn die Weihnachtsferien oder sonst Ferien wieder vorbei sind. Wir lieben die Kinder, ja. Das ist nicht die Frage. Aber man ist froh, wenn sie wieder in die Schule gehen, wenn sie wieder in den Kindergarten gehen. Kinder sind genial, aber sie können einem auslaufen. Es ist lustig, dass es Werbung gibt, wo Eltern manchmal Sachen verkaufen möchten, die dem Kind Energie gibt. Müsli oder Müsli-Riegel oder weiss ich was. Ich glaube, eigentlich gäbe es einen Markt für Sachen, die dem Kind Energie entziehen. Irgend so einen Riegel. Ich glaube, viel mehr Eltern würden das kaufen. Aber nicht nur Kinder können einem auslaugen. Auch der Chef, den man fast nicht zufriedenstellen kann. Mitarbeiter, die eine miese Stimmung haben. Keine Ahnung, Autofahrer, die wütig sind auf einen. Familienmitglieder, die ein bisschen Knacks haben. Aufdringliches Verkaufspersonal, was auch immer. Mit schwierigen Leuten umgehen. Ich glaube, das ist das, was einem am meisten auslaugt. Die grösste Herausforderung, wenn es das Jahr 2022 darum geht, mit neuer Kraft zu leben, neue Kraft zu haben. Aber es gibt, und das ist noch spannend, es gibt da ein Paradox. Wenn ich will fragen, was erfüllt dich am meisten? Was ist die grösste Quelle von Energie und Freude und Erfüllung in deinem Leben? Ich bin ziemlich sicher, dass die Antwort wäre auch Beziehungen. Wenn dich die andere Person irgendwie bestätigt, akzeptiert, ermutigt, lehrt, inspiriert, gern hat, sogar liebt, nachher füllt das unsere emotionelle Tank. Nichts hat mehr Potenzial, uns zu heilen, uns zu motivieren, uns zu inspirieren, uns wachsen zu lassen als tiefe Begegnungen mit irgendjemandem, der uns gerne hat, wo wir gerne haben. In Sprüche 17, 22 steht, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Und das gilt für dich selber, aber das gilt auch für andere. Das ist auch ansteckend. Nichts gibt uns mehr Energie als Menschen. Und nichts laugt uns mehr aus als Menschen. Also wenn du jetzt in dem kommenden Jahr mit einer konstant erfüllten Seele möchtest leben, immer wieder Kraft tanken, dann ist eigentlich die Hauptherausforderung, ist, wie gehe ich mit meinen Beziehungen um? Mit denen, die mich auslaugen und mit denen, die mich aufladen. Man kann eigentlich Beziehungen, denke ich, so wie mit einem Bankkonto vergleichen, so ein Beziehungskonto. Jede Begegnung, die du hast, ist entweder ein Einzahlen oder ein Abheben. Jedes Mal, wenn du von einer Begegnung mit irgendeinem anderen Menschen wegläufst, dann bist du entweder irgendwo ein bisschen voller mit Energie, irgendwie motivierter, bereichert, oder du läufst weg ein bisschen leerer, ein bisschen ausgelaugter, ein bisschen mit weniger emotionaler Reserve. Wenn du jetzt die beiden Transaktionen im Griff hast, einzahlen und abheben, dann hast du gute Chancen, dass du mit neuer Kraft kannst leben das Jahr. Und heute Morgen, wenn wir so ein bisschen über Betes reden, zuerst reden wir über schwierige Leute. Weißt du nicht, hast du in deinem Leben irgendwelche Leute, wo du findest, dass sie ja, sie sind ein bisschen schwierig, oder? Wo du irgendwie das Gefühl hast, die laugen mich ein bisschen aus, die nehmen mir Energie. Das Erste, was ich über diese Leute möchte sagen, ist gut, dass es ein paar von denen gibt in deinem Leben. Wirklich. Weil du wirst nicht wachsen, wenn es dir nicht gäbe. Du lernst Geduld. Du lernst Toleranz. Du lernst etwas über Liebe. Wenn du geistig möchtest wachsen, dann brauchst du ein paar schwierige Leute in deinem Leben. Und wenn du keine hast, glaube ich, habe das auch schon gesagt, dann haben wir eine Liste im Büro von schwierigen Leuten. Also ich möchte gerne jemanden zuteilen. Aber du musst natürlich wissen, ob du selber drauf bist, gell? Es ist wichtig, dass du so Leute erkennst, dass du die erkennst. Wir können kurz ein paar Merkmale anschauen, wie dass wir sie erkennen können. Haben sie das auch schon gemacht? Gibt es irgendjemanden, der so in eine von diesen Kategorien geht? Erstens, du fühlst einfach weniger Energie, nachdem du mit dieser Person zusammen warst. Irgendwie fühlst du dich leer. Fühlst du dich aufgebraucht. Das Erste, wenn du willst, könnt ihr das auch aufschreiben in der Predignot. Zweitens, wenn du mit so einer Person zusammen bist, dann wirst du irgendwie wie so selbstkritischer. Du merkst, wie du anfängst, dich selber mehr irgendwie richten. Du fühlst so Selbstzweifel. Das Zweite. Das Dritte ist, du bist gestresst oder du nervst dich nur schon, wenn du die Stimme hörst. Ich weiss nicht, hast so jemanden. Du hörst irgendeine Sprachnachricht ab, hörst sie ab und es zieht dir irgendwie alles zusammen. Und du willst eigentlich gar nicht zurücklassen. Viertens, du führst so imaginäre Gespräche mit diesen Leuten. Das hast du vielleicht auch schon gemacht. Die sind nicht rum, sie sind nicht in der Nähe, aber du führst eine Konversation mit ihnen und du sagst dann die Sachen, die du eigentlich gerne würdest diesen Leuten sagen, aber du kannst es nicht. Fünftens, du versuchst, diesen Leuten aus dem Weg zu gehen. Du fühlst einfach so ein komisches Gefühl in der Magengegend, wenn zum Beispiel du im Stegenhaus bist und die Tür geht auf. Oder bei uns, wenn du rausgehst, die Wohnungstür raus und die laufen gerade durch, dann machst du manchmal so die Tür wieder ganz leislich zu. Weil du einfach im Moment möchtest denen nicht begegnen. Weißt du nicht, wie es dir geht? Ich habe das schon gehabt. Nimm dir einfach schnell einen Moment Zeit. Hast du Leute in deinem Leben, die diese Kriterien erfüllen? Wie gehst du mit dem um? Die drei Sachen, die du nicht vergessen solltest, die sind alle in der Bibel, wie man mit so schwierigen Leuten umgehen kann. Und das Erste ist ziemlich simpel, aber ist vielleicht das Schwierigste sogar. Und das ist einfach bis geduldig. Paulus hat im Kolosser 3, 12, 13 geschrieben, darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Dann wird es ja auch schwierig. Denn auch Christus hat euch vergeben. Geduld ist etwas, da kommt noch jemand vor in der Bibel, der Paulus schreibt, in der vielleicht besten Beschreibung von Liebe im 1. Korintherbrief, Liebe ist geduldig und freundlich. Geduldig ist ein Zeichen von Liebe. An einer anderen Stelle schreibt er, dass Geduld Frucht ist. Frucht ist vom Heiligen Geist. Also wenn Gott Teil ist von deinem Leben, ein Weg, wie sich das zeigt, ist, du wirst immer geduldiger. Das ist extrem wichtig. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo völlig ungeduldig ist. Wenn jemand am Rotlicht nicht gerade losfährt, dann wird gehupet. Du Ich glaube, letzte Woche gesagt, ich freue mich, wenn Digitag irgendwie ein Päckchen am nächsten Tag kommt. Aber wenn es am zweiten Tag erst kommt, dann nerven wir uns schon. Paulus sagt, bist geduldig. Erträge danach. Gib einem anderen ein bisschen Credit, oder? Im Zweifel für den Angeklagten. Zeig ein bisschen Einfühlungsvermögen. Wie wäre ich dran, wenn Gott mit mir so geduldig wäre, wie ich mit anderen Leuten bin? Gott hat mir viel mehr vergeben, als ich je irgendjemand anderem muss vergeben. Oder sage ich, hey Gott, ich möchte, dass du mit mir geduldiger bist, als ich parat bin, mit anderen zu sein. Wenn in der Bibel steht, dass es wichtig ist, dass wir geduldig sind, dann bedeutet das nicht, dass wir irgendwie einfach jedes Verhalten von anderen Leuten einfach so müssen tolerieren oder sollen tolerieren, egal wie unangebracht das ist oder destruktiv oder verletzend. Es gibt oft Situationen, wo das Verhalten von jemand anderem in Liebe mutig muss konfrontiert werden. Aber die grundlegende Lehre von der Bibel ist, wir sollen eine geduldige Haltung einnehmen, Mitgefühl haben, freundlich sein, gütig sein. Ich möchte euch einladen, nächste Woche, wenn ihr irgendwie in eine Situation reinkommt, wo ihr versucht seid, irgendwie jetzt einfach zu explodieren. Dass ihr euch fragt, hey, wie würde ich reagieren, wenn ich an seiner Stelle wäre, wenn ich seinen Job hätte, wenn ich die Aufgabe müsste machen, die er da muss machen, wenn ich in seinen Schuhen wäre. Vielleicht die Verletzungen hätte, wo er erlebt hat in seinem Leben. Wie würde ich damit umgehen? Bevor du explodierst, schnuff einfach mal schnell durch. Und sag die Worte aus der Bibel, bist geduldig. Ich bin sicher, du brauchst es diese Woche. Du wirst irgendjemandem begegnen. Keine Ahnung, einem Verkäufer oder einem Beamten oder sonst irgendjemandem bei dir im Geschäft. Jemand macht einen Fehler oder das Kind macht irgendetwas, was dich einfach nervt. Oder du hörst die Sprachnachricht von dieser Person, die dir Energie kostet, bevor du reagierst. Bist geduldig. Auch das Zweite ist auch schwierig im Umgang mit schwierigen Menschen. Lass bedürfnislos andere wollen zu verändern, die andere Person wollen zu ändern. Auch das ist aus der Bibel. Der Paulus schreibt, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Wie hat Gott uns angenommen? Bedingungslos. Kommt einfach mit offenen Armen auf uns zu. Ich weiss alles über dich. Ich weiss, wie mühsam und wie schwierig dass du oft kannst sein. Ich weiss, um all die unweisen, dummen Sachen, die du schon gesagt hast und gemacht hast. Ich weiss auch um all die destruktiven, zerstörerischen Sachen, die du gemacht hast. Deine Charakterschwäche, deine Sünde, deine Schuld. Jesus Christus hat uns mit offenen Armen empfangen. Der Paulus sagt, so wie er das für dich gemacht hat, mach das füreinander. Bist du eine Person, die andere annimmt? Kannst du die Besessenheit ablegen, Menschen wollen zu ändern? Katrin ist da für mich so ein Beispiel. Sie hat ziemlich bald gemerkt, dass ich nicht richtig staubsauge. Irgendwie habe ich das auf eine Art gemacht, die nicht so war, wie Gott das ursprünglich vorgesehen hat. Die Bibel ist da ganz klar. Und sie hat realisiert, wenn sie das nicht angeht, nachher besteht die Möglichkeit, dass auch unsere Kinder anfangen, Falschstaubsauger. Vielleicht gäbe es eine ganze Generation von Falschstaubsaugern in unserer Familie. Aber sie hat mich gar nicht korrigiert. Sie hat mich gar nicht irgendwie zurechtgewiesen. Und das habe ich auch sehr geschätzt. Sie war nicht besessen davon, mich zu ändern. Nein, sie lässt mich einfach nicht mehr. Geht einfach nicht mehr. Und darum ist es sehr gut möglich, dass ihr mich vielleicht irgendwo mal trefft, an einem anderen Ort, vielleicht beim Kilo putzen oder nach einem Lager oder so, dass ich völlig unbiblisch staubsauge. Ich glaube, jeder hat jemanden in seinem Leben, der falsch staubsaugt. Jeder. Jemanden, der vielleicht zu viel redet. Vielleicht drücken sie ihre Zuneigung nicht so aus, wie es du gerne hättest. Oder sie haben sonst irgendwie eine nervige Angewohnheit. Vielleicht eine Charakterschwäche. Vielleicht klagen sie immer. Sie sind immer am Jammern. Vielleicht sind sie so Märtyrer oder versuchen dich zu manipulieren oder zu kontrollieren oder weiss ich was. Du bist ausgelaugt. Wie du als deine Berufung anschaust, den anderen zu ändern. Gib es auf. Das ist nicht deine Aufgabe. Und diese Woche mach mal etwas anderes. Bett. Und ich gebe dir das Gebet an, wo du kannst beten. Herr, verändere mich. Herr, verändere mich. Das ist ein kraftvolles Gebet. Gott wird genau wissen, wo das er dich ändern muss. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Geduld. Vielleicht musst du irgendwie ein bisschen etwas lernen, tolerieren. Vielleicht bist du richtig besessen von irgendetwas, das völlig hohl ist. Du musst dir mal überlegen, was für Sachen, dass du ändern willst in anderen Personen. Vielleicht völlig Sinn, das völlig hohl. Vielleicht brauchst du aber auch Mut. Vielleicht gibt es irgendein Verhalten, das wirklich muss konfrontiert werden muss. Vielleicht musst du sagen, okay, während das destruktive, das schädliche Verhalten weitergeht, muss ich unser Zusammensein, muss ich das einfach einschränken? Ich weiss nicht, was es braucht, aber der Herr verändert mich. Du kannst nicht alle dazu bringen, dass sie sich ändern. Das geht nicht. Du kannst nicht ändern. Darum hör auf. Alles, was ich kann, ist beten, der Herr verändert mich. Und Gott wird dir neue Kraft geben, mit dem umzugehen. Bist geduldig, nimm es an. Nachher drittens, und es kann wirklich einen Unterschied machen, wenn du mit mühsamen Menschen umgehst, lern über Schwierigkeiten rauszusehen. Darüber rauszusehen. Jesus hat gesagt, urteile nicht über andere. Das heisst, du andere nicht in eine permanente Kategorie, wo du sie abschreibst, damit du sie nicht mehr musst lieben, damit du dich nicht mehr musst kümmern um sie. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Lern in einem Menschen mehr zu sehen, als nur die Tatsache, dass er mühsam ist für dich. Wir versuchen mühsame Leute nur einfach so als die fordernde Person oder die nervige Person anzuschauen. Wenn ich das mache, dann tue ich sie einfach degradieren. Ich schreibe sie ab und das ist Sünde. Ich habe keine Liebe. Ich muss unbedingt, und ein paar von euch auch, lernen, die Leute als mehr zu sehen, als einfach nur ein Ärger. Das ist ein Mensch, der hat vielleicht Schwächen. Das ist vielleicht schwierig zu lieben für mich, aber es ist ein Mensch, der Gott liebt. Wenn ich es lerne, mehr als nur die Schwierigkeit zu sehen im anderen, dann kann das Unglaubliches bewirken. Dale Galloway, er war ein Pastor, er hat eine Kirche gegründet in Portland, Oregon, wo ich ein paar Jahre gelebt habe. New Hope Community Church. Und die Kirche, die hat er gegründet, eigentlich, um eine Kirche zu sein für Leute, die nicht in die Kirche gehen. Und er erzählt eine Geschichte, und ich habe sie euch auch schon erzählt, ich erzähle sie nochmal, von einer Lehrerin. Er hat eine Lehrerin gegeben, die hat Mühe gehabt, klar, mit einem Kind, das sie gerade in der Klasse hatte. Sie hat Mühe gehabt, das Kind gern zu haben. Das war eines von diesen Kindern, das einfach im Stuhl gehängt ist. So mit einem gelangweilten Blick. Das Maul offen, Augen matt, fast immer wie ein bisschen weggetreten. Und wenn sie mal irgendetwas gesagt hat, dann sind sie immer nur so ein Zieler gewesen. Ja, oder ein Silber, ja, nein. Das war nie richtig angelegt gewesen und das, was er angelegt hat, das hat gestunken. Einfach ein unattraktiver Bub und das war ein schwieriger Bub für sie. Er hat sie ausgelaugt. Und immer wenn sie eine Arbeit oder eine Prüfung korrigiert hat von ihm, dann ist fast ein bisschen so eine dunkle Seite von ihr rausgekommen, weil sie hat fast ein bisschen Freude gehabt, jedes Mal, wenn er eine falsche Antwort geschrieben hat, dort hinten ein rotes X zu machen. Und wenn sie hat können, ein Eis schreiben oben rechts auf die Prüfung, dann hat sie das fast ein bisschen schwungvoll gemacht oder fast ein bisschen zu schwungvoll gemacht. Eigentlich hätte sie es ja müssen besser wissen. Weil die Lehrer haben ja Takte. Und sie hat Takte vom Teddy, erste Klasse. Ted ist ein guter Bub und seine Arbeit und seine Einstellung ist verheißungsvoll. Aber schlechte Verhältnisse zu Hause. Zweite Klasse. Ted ist ein guter Bub und macht, was man ihm sagt. Er ist einfach wie zu ernsthaft. Seine Mutter liegt im Sterben. Dritte Klasse. Der Teddy fällt zurück in seine Arbeit. Er zieht sich immer mehr zurück. Seine Mutter ist das Jahr gestorben. Der Vater zeigt kein Interesse. Vierte Klasse. Teddy ist hoffnungslos hinten drin. Sein Vater hat die Familie verlassen. Er lebt bei seiner Tante. Er ist sehr aufgewühlt und bräuchte eigentlich professionelle Hilfe. Sie hat Doktor gehabt. Es war Weihnachten und alle Buben und Mädchen haben so kleine Geschenke gebracht an Lehrerin, haben sie aufs Pult gelegt bei ihr. Alle waren so in schönen Geschenkpapier-Packen mit Mäschchen, weiss ich was. Und sie ist nicht. Sie ist halt einfach so braunes Packpapier, ein paar Kleberli. Und drauf ist so mit einem Crayon geschrieben für Frau Thompson von Teddy. Und als sie das Papierli aufgerissen hat, ist ein Armbändchen rausgefallen. Ganz ein einfaches, ganz viele Steinchen haben gefehlt. Und das Fläschchen mit billigem Parfüm war auch noch drin, das fast leer war. Und die anderen Kinder haben so angefangen zu giggeln. Aber in dem Moment war sie verständig genug gewesen. Sie hat das Armbändchen angelegt und hat ein bisschen Parfüm aufs andere Handgelenk gesprüht. Hat zugehebt, damit die Kinder schmecken können. Und hat gesagt, so herzig, oder? Ist das nicht lieb? Und die anderen Kinder haben in dem Moment die Aktion verstanden und haben zugestimmt. Am Ende vom Tag, nachdem alle Kinder gegangen sind, war Teddy noch ein bisschen dort gewesen und er ist zu ihr gekommen und hat gesagt, Frau Thompson, heute haben sie den ganzen Tag wie meine Mami geschmeckt. Und ihr Armband sieht wirklich gut aus. Ich bin so froh, dass ihnen mein Geschenk gefällt. Als er gegangen ist, als er raus ist, ist die Lehrerin auf die Knie gefallen. Und sie hat einfach gebrüllt und Gott angefleht, dass er ihr vergibt. Am nächsten Tag, wo die Buben und Mädchen wieder in die Schule gekommen sind, hat sie eine neue Lehrerin gehabt. Sie hat nicht mehr einfach nur die Buben und Mädchen gesehen, sondern sie hat Kinder gesehen. In ihren Gesichtern hat sie Kinder gesehen und sie hat angefangen, Kindern Nachhilfeunterricht zu geben. Vor allem ein bisschen längsamere Kind, vor allem am Teddy. Und bis Ende Schuljahr war er wieder auf dem Stand von vielen der anderen Kindern. Ein paar hat er sogar überholt. Nach dem Jahr hat sie nichts mehr gehört vom Teddy, ganz lang. Und dann hat sie einen Brief bekommen. Liebe Frau Thompson, ich möchte, dass Sie die Erste sind, die erfahrt, dass ich jetzt die Highschool abschliesse. Ich bin der zweitbeste in meiner Klasse. In Liebe, Teddy Steller. 4 Jahre später hat sie wieder einen Brief bekommen. Liebe Frau Thompson, ich wähle, dass Sie die Erste sind, die erfahren, dass ich als Klassenbeste abschliesse. Die Universität war nicht einfach, aber ich habe es geliebt. In Liebe, Teddy Steller. 4 Jahre später hat sie wieder einen Brief gegeben. Liebe Frau Thompson, ich wähle, dass Sie die Erste sind, die erfahren, dass ich ab heute Doktor mit Theodor J. Steller bin. Was sagen Sie dazu? Ich werde im Juli heiraten, und zwar am 27. und würde mich freuen, wenn Sie kommen würden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie an dem Platz würden sitzen, wo meine Mutter sitzen. Weil sie sind die einzige Familie gewesen, die ich je hatte. Zuerst war er einfach ein Störfaktor in einer Klasse. Jemand, der einem einfach Energie entzieht. Aber durch Gnade von Gott ist er mehr geworden. Ist er eine richtige Person geworden, ihr Name. Jemand mit einem grossen Leid im Leben, einem gebrochenen Herzen. Sie hat unter diesen Schwierigkeiten hat sie einen kleinen Bub gesehen, ohne Mutter. Sie hat ihn gern gehabt. Was wäre gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätte? Was wäre gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätte? Was wäre mit seinem Leben passiert? Sie hat seine Welt verändert. Vielleicht hast du auch so einen Teddy-Steller in deinem Leben. Weil man einfach Energie entzieht. Dich einfach auslenkt. Du bist vielleicht versucht zu denken, dass dieses Problem nichts als einfach nur ein Problem ist. Das ist sie nicht. Darum, lass sie nicht gehen. Gib nicht auf, warum? Wie sie sich wird ändern. Nein. Es wäre schön, wenn sie sich ändern würde, aber die Garantie hast du nicht. Vielleicht wird sie sich nie ändern. Der Grund, wieso dass du sie nicht aufgibst, sagt die Bibel, ist, wie Gott dich nicht aufgibt. Gott gibt dich nicht auf. Gott vergibt dich. Gott glaubt an dich. Gott hat seinen Sohn für dich gegeben. Gott hat das Potenzial gesehen, das er in dich hineingelegt hat. Gott hat dich nicht aufgegeben. Und Gott hat auch die schwierigen Leute in deinem Leben nicht aufgegeben. Darum mach es auch nicht. Paulus sagt, vergib, so wie Gott dir vergeben hat. Er sagt niemals, so wie Gott dich angenommen hat. Jesus sagt, richte nicht, so wie Gott dich nicht richtet. Erträge, so wie Gott dich erträgt. Gibt es Menschen in deinem Leben, die dich auslaugen? Ich glaube, jeder hat so Leute. Und es ist okay, wie du wirst wachsen. Durch das. Aber es gibt zum Glück, kann man sagen, auch noch andere Leute. Es gibt Menschen, die einem Energie geben. Und ich möchte dir einfach noch zwei Sachen mitgeben, wie du diese Beziehungen noch kannst verbessern. Das erste ist, du musst eigentlich die Leute in deinem Leben identifizieren. Du musst potenzielle Leute, die dir Kraft geben, die dir Energie geben, die dir Leben einflößen, die dein Leben bereichern oder erfüllen, definieren. Du musst wissen, wer sie sind. Sonst verpasst du eigentlich das grösste Geschenk, das wir als Menschen haben. Wie kenne ich sie? Können wir da auch durch ein paar Charakteristiken durchgehen? Das erste ist, du freust dich auf die Gelegenheit, auf die Möglichkeit, auf die Zeiten, wo du mit ihnen kannst zusammen sein. Du hörst ihre Stimme auf dem Sprachnachricht oder weiss ich was und dein Gesicht erhellt sie. Du möchtest zurückrufen. Du freust dich, wenn du ihre Stimme hörst. Zweitens, wenn du mit einer Person zusammen bist, zu einer Person, dann fühlst du dich frei, dich selber zu sein. Du kannst einfach sagen, was dir in den Sinn kommt. Du musst nicht irgendwie zensurieren, du musst nicht jedes Wort abwägen, wie du irgendwie, wie die anderen irgendwie jedes Wort vertrüllt oder missversteht, wo du sagst, nein, die Person wird dich einfach lieben. Egal was. Das Dritte ist eigentlich paradox. Die versuchen dich nicht zu ändern. Aber sie bringen dich dazu, dass du dich möchtest ändern. Sie nehmen dich einfach an. Du fühlst dich einfach angenommen. Und gleichzeitig, einfach wie du ihren Charakter so schätzt, möchtest du eine bessere Person sein wegen ihnen. Etwas ist vielleicht noch wichtig. Leute, die dir Energie geben, sind nicht nur einfach Leute, die wir mit ihnen gerne zusammen sind. Es gibt ja Leute, die wir gerne mit ihnen zusammen sind. Aber zum Beispiel wegen ihren Charakterschwächen, weiss ich was, machen sie uns nicht unbedingt zu besseren Menschen. Das gibt es ja auch, oder? Wenn du mit ihnen zusammen bist, dann schwätzisch mehr hinum über andere Leute oder keine Ahnung, trinkst eigentlich mehr als du sollst, du wirst vielleicht ausfällig, fangst an andere richten. Das sind nicht die Leute, die dir Leben einhauchen. Du brauchst Leute, die dich, wenn du willst, besser machen, zu einem besseren Menschen machen, die dich dazu bringen, dass du Gott mit deinem Leben mehr ehrst. Und viertens, wenn du mit jemandem zusammen bist, der dich anläuft, dann fühlst du einfach mehr Energie, um Herausforderungen anzunehmen. Wenn du dort rausläufst, dann sagst du, mal, das mache ich jetzt, das packe ich jetzt, das schaffe ich jetzt, du bist wie ready. Du fühlst dich mit meiner Mut an. Überleg dir einfach kurz, Gibt es so Leute in deinem Leben? Versuch die zu identifizieren. Menschen, die dich mit Leben füllen. Die dich zu einem besseren Mensch machen. Definier sie. Nachher zweitens, mach die Leute zu einer Priorität. Ganz bewusst. Manchmal sagt man so, hey, den Film, den musst du gesehen haben. Den musst du unbedingt gesehen haben. Eigentlich gibt es keinen Film, den du unbedingt musst gesehen haben. Das ist Kabis, oder? Aber was es gibt, ist Menschen, die du musst gesehen haben. Menschen, die du musst getroffen haben. Das gibt es. Du brauchst ein paar Menschen im Leben, die dich formen. Deine Seele, deinen Charakter. Wenn du das nicht hast, ist völlig egal, wie viele Leute du kennst, was für ein Netzwerk das du hast, ob du 1000 Leute auf deiner, keine Ahnung, Weihnachtskärtchen-Liste hast oder nicht. Das ist völlig bedeutungslos. Sprüch 18,24 steht, viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Eugene Peterson hat ein Buch geschrieben über Freundschaft. Und er schreibt, und ich fasse es einfach so ein bisschen zusammen, jeder von uns hat Kontakt mit Hunderten von Menschen, die nie tiefer als auf unser oberflächliches Auftreten schauen. In dem Moment, wo sie uns sehen, fangen sie an, berechnen, wie sie uns brauchen können. Was sie von uns bekommen können. Aber dann kommt jemand in dein Leben, der nicht auf der Suche ist nach jemandem, den er brauchen kann. Weil geduldig genug ist, um herauszufinden, was wirklich in uns vorgeht. Wo selbstbewusst genug ist, unsere Schwächen nicht auszunutzen und unsere Stärken nicht anzugreifen. Unser Inneres erkennt, Problematik versteht, unsere Überzeugung auszuleben. Und das Beste, und das Tiefste in uns hinein bestätigen oder bekräftigen. Und das ist ein Freund. Während dem Leben findet man nicht viel so Leute. Wenn du so eine Beziehung hast, oder eine, wo das könnte werden, dann setz alles dran. Setz alles dran, dass du das Potenzial kannst ausschütten. Es ist eine Tragödie, dass viele Menschen nie Kraft erleben von einer tiefen Freundschaft. Einfach, weil sie es verpasst haben, das zu einer Priorität zu machen, zu einer Top-Priorität zu machen. Wir werden abgelenkt. Wir meinen, es gibt so viele andere Sachen, die wir machen. Wenn du jemanden hast, der wirklich einen Unterschied macht in deinem Leben, jemanden, den Gott braucht, damit du wachst, dann mach es doch in der kommenden Woche zur Aufgabe, es ihm zu sagen. Einfach zu sagen, einfach, hey. Du bist einfach jemand, der mein Leben bereichert. Du bist jemand, der mir Energie gibt. Der wichtig ist für mich. Vielleicht hockst du jetzt gerade neben zu jemandem. Und sie wissen es gar nicht. Du hast es nie gesagt. Mach das. Schreib es WhatsApp oder mach es Telefon. Sag dieser Person, wie wichtig das ist für dich, für dein Leben. Trefft euch regelmäßig, das ist nicht einfach, aber vertieft eure Freundschaft. Mach Beziehungen zur Priorität. Freundschaft, das ist ein Geschenk von Gott, das uns prägt für die Ewigkeit. Die Leute, die keine so Freundschaft haben, vielleicht nie gehabt. Du bist gar nicht sicher, wie man anfangen kann, das zu haben. Es gibt einen Weg, wie du Beziehungen kannst machen, zu einer Priorität machen. Ganz einfach bieten wir an bei uns in der Haselkirche. Das ist einfach ein Friendship-Team. Gang ins Friendship-Team. Kleiner Schritt. Das verändert Leute, das prägt Leute. Das ist ein erster Schritt vielleicht. Es gibt keine Garantie, dass irgendwie dann so Beziehungen entstehen, wo einem das Leben geben, wo einem die Energie geben, aber du probierst es wenigstens, du machst wenigstens einen Schritt, unternimmst etwas. Ich habe vor Jahren mal gelesen, in Israel hat es ein Haus gegeben, eigentlich eine ärmliche Hütte. Drin hat die Familie gelebt und wo das Haus nachher abgerissen worden ist, hat man im Fundament beim Abbruch einen Schatz entdeckt. Eine Münze entdeckt, wo vor Jahrhunderten zur Zeit des Römischen Reichs versteckt worden sind. Generation nach Generation, jahrhundertelang haben die Leute in dieser Hütte gewohnt. In diesem Haus gelebt. Sind geboren, sind gestorben. Viele davon in extremster Armut. Und in dieser ganzen Zeit ist ein unglaublicher Schatz dort unter ihren Füßen gewesen, aber sie haben es nicht gewusst. Sie haben es nie in Anspruch genommen. Sie haben in Armut gelebt, sind in Armut gestorben, obwohl sie mit einem unglaublichen Reichtum eigentlich leben können. Es gibt einen gewaltigen Reichtum vor deinen Augen. Vor deinen Augen. Da in diesem Raum. Freundschaften. Freundschaften. Das Geschenk von Freundschaften. Wir nennen unsere Kleingruppe Friendship Teams. Aus einem Grund, weil ganz am Anfang haben wir gesagt, das Wichtigste sind Freundschaften. Es gibt 100 Namen für die Kleingruppe. Aber was wir brauchen im Leben sind Freundschaften. Mit Freunden unterwegs sind. Freunde, die unser Leben bereichern. Und wenn du es zulässt, werden dir neue Kraft geben, werden dir Energie geben. Die werden dich prägen, die werden deinen Charakter verändern, werden dir Freude geben. Und du wirst in die Ewigkeit eingehen als ein anderer Mensch, ein veränderter Mensch. Ich möchte dich wirklich einladen, das in Anspruch zu nehmen und zu suchen. Freundschaften zu wirklich einer Priorität zu machen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du uns erfüllst, dass du in uns lebst und dass du uns immer wieder neue Kraft gibst. Ich möchte dir auch Danke sagen für die Menschen, die du um uns umgestellt hast, für Leute, die du uns ins Leben hineingestellt hast. Das ist kein Zufall. Dass wir die Leute kennen, die wir kennen, Herr. Und du möchtest, dass wir diesen Schatz auch nutzen. Dass wir Freundschaften aufbauen, wo wir uns gegenseitig können wirklich aufbauen. Energie geben, Kraft geben, Stärke. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir gerade in diesem Jahr einfach jeder von uns kann arbeiten an seine Freundschaften, die kann vertiefen. Und dort, wo keine da sind, schenk du die Freundschaften, die wir uns sehnen danach. Hilf du uns, dass wir das machen, was es braucht, um so Freundschaften zu bekommen. Dass wir verletzlich werden, dass wir ehrlich werden, transparent. Danke vielmals, Herr, für die Menschen, die du in unser Leben hingestellt hast. Amen.